Simona, wir haben lange keinen Podcast mehr gemacht, oder?
Stimmt, dabei ist so viel im letzten Jahr passiert, über das wir sprechen sollten.
Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen häufig nach, wann endlich unsere neue Folge rauskommt.
Dann sollten wir sie nicht mehr warten lassen, oder?
Genau, lass uns loslegen mit einer neuen Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Agnieszka Pawłowska.
Und ich bin Simona Autolitano. Und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht.
Wir haben eine Kreativpause gemacht, um unseren Podcast zu modernisieren, immer neues Outfit und noch mehr Köpfe zu verpassen. Ab jetzt werden nämlich nicht nur Simona und ich sprechen, sondern wir haben noch unsere BSI-Kollegen Salsabil Hamadace und Tobias Jobke mit im Gepäck und auch im Host-Team. Gleichzeitig freuen wir uns auch sehr auf die Themen, die wir für dieses Jahr eingeplant haben und sind gespannt auf euer und auf ihr Feedback. Wir nehmen diese 19. Folge am 19. April 2023 auf.
Aber wir sollten auch unseren heutigen Gast nicht mehr warten lassen. Zur ersten neuen Cybersnacks-Folge haben wir uns nämlich einen Podcast-Kollege eingeladen. Mit seinem Podcast Percepticon ordnet er regelmäßig Cybersicherheitsthemen im politischen Kontext ein. Matthias Schulze arbeitet in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, und er ist ein ausgewiesener Experte, zum Beispiel im Bereich Cybersicherheitslage im Kontext des Ukraine-Krieges. Matthias, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
Hallo Matthias. Bevor wir starten, möchten wir gerne etwas mehr über dich erfahren. Du forschst zum Thema Sicherheitspolitik und Cybersicherheit. Was fasziniert dich eigentlich an diesem Aufgabengebiet so besonders?
Ja, das ist jetzt eine Reise, die jetzt schon, weiß ich nicht, seit über 10 Jahren geht. Ich habe während meiner Doktorarbeit angefangen, mich mit dem Thema Cybersicherheit und Cyberkrieg oder Cyberkonflikt zu beschäftigen. Und ich finde es sehr spannend, weil sich an der Schnittstelle von Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften und eben auch technischen, ne, Informatik und Computer Sciences bewegt und da beide Aspekte drin sind. Und das macht das Thema sehr vielfältig und sehr spannend. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein subversives Thema, wenn man so will, ne? Cybersicherheit geht um die Grauzone, es geht um Hackerinnen und Hacker, es geht um Spionage, Nachrichtendienste, Beeinflussungsoperationen. Also all das, was man so aus Tom Clancy-Roman oder Jean Le Carré Kriminal- oder Spionageroman kennt. Und das ist super spannend und super interessant. Es ist viel Technologie dabei, viel Innovation, viel Kreativität und immer neues Zeug. Und es wird nicht langweilig. Deswegen finde ich das so spannend.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hat mich damals auch sehr mit der Cybersicherheitspolitik verbunden. Also ich glaube aber, früher war Sicherheitspolitik etwas, was so einige wenige Köpfe, die haben sich damit beschäftigt und das war eher so ein Expertenwissen. Aber seit tatsächlich einem Jahr wissen wir Sicherheitspolitik, nicht nur Cybersicherheit, sondern Sicherheitspolitik, das beschäftigt und spielt in alle Gebiete unseres alltäglichen Lebens mit rein. Seit dem Ukraine-Krieg, wir hatten uns gar nicht vorstellen, was für Auswirkungen das hat. Wenn wir jetzt uns überlegen, jemand, der sich mit Sicherheitspolitik noch gar nicht beschäftigt hat, wie kann man dieses Spielfeld überhaupt sich erarbeiten? Wie kann man verstehen, worum geht es da überhaupt? Dann ist es vielleicht eine gute Idee, sich als Einstieg an diesen strategischen Bereichen des Militärs zu orientieren. Und zwar klassischerweise gibt es im militärischen Kontext die Domänen Luft, Wasser und Boden. Und diese wurden erweitert und jetzt kommen auch deine Steckenpferde mit ins Spiel. Also seit 2016 hat die NATO diese militärischen Räume um den Cyberraum erweitert und seit 2020 spricht man auch vom Weltraum als erweiterten militärischen Operationsraum. In Deutschland wurde 2017 bereits die strategische Leitlinie Weltraum veröffentlicht und 2021 das Kommando Weltraum etabliert. Das war zunächst organisatorisch der Luftwaffe untergeordnet, aber es soll bis 2023, also ungefähr jetzt, als eigenständige Streitkräfte gemeinsame Dienststelle etabliert sein. Ist jetzt ein weiter grober Überblick, aber ich glaube, so kann man es einordnen. Und über dieses Zusammenspiel eben dieser in Anführungszeichen neuen militärischen Operationsräume und der physischen Welt, also da, wo wir uns jetzt gerade heute bei dieser, nach dieser Zeitenwende befinden. Darüber wollen wir heute sprechen. Gerade wenn wir über den Bereich Weltrauminfrastruktur, Satellitensicherheit nachdenken und dort über Cybersicherheits, über Cyberattacken oder Cyberoperationen sprechen. Dort können Auswirkungen unmittelbar und auch sehr drastisch spürbar sein. Hier ist auch ein Single Point of Failure Szenario denkbar. Das bedeutet, dass mit relativ geringem Einsatz an Mitteln ein sehr großer Schaden angerichtet werden kann. Und besonders deutlich hat uns das der Krieg in der Ukraine vor Augen geführt, in dem der Angriff auf den US-Satellitenanbieter Viasat Teil der russischen Invasionsstrategie war. Hier kam es nämlich neben dem gezielten Einsatz in der Ukraine auch zu Auswirkungen außerhalb des Kriegsgebietes innerhalb von Europa. Das Stichwort sind Windräder, wir werden sicher gleich darüber sprechen.
Ja, genau. Und Weltraumsicherheit ist aber nicht nur so von großer Bedeutung für Sicherheit und Verteidigung, aber wirklich für unseren Alltag. Fällt zum Beispiel unsere globale Satellitennavigation wie GPS oder Galileo aus, dann ist ganz Europa verwundbar. Finanzen, Mobilität, Energie bis hin zu Katastrophenschutz und Notfallmanagement, wie im Fall des jüngsten Erbebens in Syrien oder die Türkei, wäre nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, alle diese Themen sind sehr wichtig, von großer Bedeutung auch für die Wirtschaft allgemein.
Es ist also an der Zeit, über Cybersicherheit im Weltraum zu sprechen. Matthias, du bist Experte für Cybersicherheit und Cybersicherheitspolitik, aber eben auch für diese Schnittstelle zwischen Cyber und Weltraum. Denn du hast ein aktuelles Paper im Januar diesen Jahres zu diesem Thema veröffentlicht. Wir haben gerade ja schon über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Hier zeigt sich ja diese Verbindung zwischen Weltraum und Cyberraum. Kann man in gewisser Weise vielleicht auch sagen, dass die ersten Schüsse, die vor dem Einmarsch in ukrainisches Gebiet abgegeben worden sind, virtuell und digital waren?
Ja, natürlich. Danke für die Frage. Vielleicht noch das Caveat vorweg. Ich bin Cyber Guy, kein Space Guy. Ich weiß, dass die Weltraumenthusiasten unter euch, unter Ihnen da immer sehr detailliert und detailverliebt sind. Das werde ich nicht abbilden können. Also seid nett zu mir. Das nur vorweg. Also vielleicht zu der Verbindung von Cyberoperationen und Weltraum. Da ist zum einen natürlich der erwähnte Viasat-Hack am 24.02.2022, also ungefähr zeitgleich mit dem physischen Einmarsch russischer Truppen, der sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Verteidigungsseite geschwächt werden sollte durch diesen Angriff. Also das war sozusagen der erste Volley, wenn man so will. Und das war eine Schadsoftware, die hat dann Satellitenmodems lahmgelegt, ein Wiper namens Acid Rain, der auch an anderer Stelle in der Ukraine eingesetzt wurde, um Daten zu löschen. Und eben jener Hack betraf das Kassat-Satellitennetzwerk und verursachte Störungen in der Kommunikation und eben auch bei den berühmten etwa 5.800 deutschen Windkraftanlagen, die dann nicht mehr richtig mit ihrer Steuerungszentrale kommunizieren konnten. Und ich habe auch gehört, dass es beim technischen Hilfswerk theoretisch Probleme gab, aber das konnte ich noch nicht verifizieren. Die Schadsoftware Acid Rain, die da diesen Effekt ausgelöst hat, hatte dann Code-Ähnlichkeiten zu VPN-Filter. Das ist ein Tool, was früheren Cyberoperationen des russischen Militärgeheimdienstes zugeordnet wurde. Und im Mai 2022 haben dann die EU, die USA und Großbritannien Russland für diese Operation verantwortlich gemacht. Und aus einer militärischen Ebene war das Ziel eben, die ukrainische Command-and-Control-Fähigkeit auszuschalten, also die Streitkräfte zu behindern, dass sie sich nicht so gut koordinieren können, dass sie nicht mehr mit ihrer Zentrale gewissermaßen koordinieren können. Und das macht natürlich Verteidigung schwieriger und gibt theoretisch dem Angriff einen Vorteil, wenn denn der Angriff erfolgreich ist. Und jetzt ist das Interessante, die Satellitenmodems waren gelöscht, also technisch war der Angriff erfolgreich, aber die Ukraine dementierte dann, ich glaube im Mai oder im Juni letzten Jahres, dass der Angriff einen Effekt hatte, weil das ukrainische Militär an dieser Stelle gar keine Satellitenkommunikation benutzt habe, also das nur als Redundanzoption vorgehalten hatte. Und das ist ein ganz interessanter Fakt, wenn es denn stimmt, wir wissen es nicht, denn die Ukraine hat natürlich ein Interesse, das sozusagen, dann lässt sich daraus schon mal lernen, dass selbst wenn eine Cyberoperation erfolgreich ist, heißt das nicht, dass das einen Effekt hat am Ende des Tages. Und dann gibt es noch eine zweite Verbindung zum Weltraum. Und das ist nämlich die, dass mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ganz viele Hacktivisten, also pro-ukrainische Hackerinnen und Hacker, sich im losen Verbund der IT Army of Ukraine angeschlossen haben und russische Weltrauminfrastruktur versucht haben zu hacken. Also es gibt Berichte über mehrere Datenlecks bei der Weltraumbehörde Roskosmos. Da wurden dann von Weltraummissionen Daten geleakt und es gibt aber keine Informationen darüber, ob irgendwelche Weltrauminfrastruktur direkt betroffen war oder übernommen wurde. Aber hier sieht man schon mal schön die Verbindung zwischen Cyber und Weltraum.
Ja, wunderbar. Also allein in dieser Antwort stecken schon viele Andockmöglichkeiten drin. Wir könnten darüber sprechen, was eine Viper-Software eigentlich noch genau ist. Aber ich glaube, wir hatten auch schon in unserer Ukraine-Folge drüber gesprochen. Wir könnten darüber sprechen über Hacktivism im Kontext dieses Krieges. Aber heute geht es wirklich um Cybersicherheit im Weltraum. Deswegen würde ich gerne auf den Komplex nochmal Kommunikation und Koordinationsstörungen gehen, also auf das Thema Satellitensicherheit. Es gibt ja mindestens drei Arten von Satelliten: Navigations-, Kommunikations- und Erdbeobachtungssatelliten. Und alle drei spielen eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben. Warum sind die so schützenswert und welche Auswirkungen hätte der Ausfall einer von diesen Satellitenkonstellationen bzw. Dienste?
Ja, man hat das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber viele vitale Funktionen moderner Gesellschaften laufen über Satelliten. Und das war mir auch nicht so richtig klar, dass ich mich da vertieft mit auseinandergesetzt habe. Also wir wissen natürlich, dass ohne GPS, also Navigationssatelliten, gäbe es keinen Flugverkehr, keine Schifffahrt und auch keinen Personenverkehr. Das ist relativ intuitiv nachvollziehbar, aber es hat natürlich dann so Folgeeffekte, die wir auch bei Corona gesehen haben, ne? Also wenn zum Beispiel der Schiffverkehr nicht mehr richtig funktioniert, weil GPS gestört wird, dann können Schiffe auf den Grund laufen, dann können die teilweise nicht mehr pünktlich in Häfen ankommen und so weiter. Und da gibt es Staus und Rückstaus und Lieferkettenprobleme. Also das kann enorme Second-Order-Effekte haben, ne? Wenn GPS beispielsweise nicht geht. Dann natürlich Tourismus, Flugverkehr ginge nicht. Im Personenverkehr müssten wir wie früher oldschool die Navigationsanweisung ausdrucken und dann Point-to-Point-Navigation machen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, wie das war. Also das ist soweit intuitiv. Aber was auch interessant ist, ist, dass im Finanzbereich super viel über Satelliten funktioniert. Also Finanztransaktionen, die werden zum Teil über Satelliten abgewickelt, um Überweisungen und sowas zu senden und zu verifizieren. Also dass das Geld auch tatsächlich angekommen ist, dass es keine Doppelüberweisungen gibt. Geldautomaten nutzen Satellitenkommunikation, insbesondere in entfernten Regionen, um zum Beispiel Kontodaten zu aktualisieren. Dann haben wir das ganze Thema Kommunikation, also Internet, TV, Radio geht über Satelliten, insbesondere da, wo es keine physischen Kabelverbindungen oder Funkmasten für Mobilfunk gibt. In der Landwirtschaft wird viel mit GPS und Satellitenkommunikation gearbeitet. Es gibt das ganze Thema Precision Farming, also wo Farmroboter eingesetzt werden, aber auch zur Überwachung von Feldern und Pflanzenbeständen aus dem Weltall. Also das ganze Thema Environmental Monitoring ist ziemlich groß, da wird Umweltverschmutzung gemessen, da werden Brände lokalisiert und alles Mögliche. Und dann haben wir natürlich noch den militärischen Bereich. Das Militär braucht Satelliten für Command and Control, also zur Real-Time-Synchronisation von Streitkräften und Waffengattungen, etwa bei Einsätzen. Wir wissen, dass Drohnen über Satellitenkommunikation gesteuert werden und so weiter und so fort. Und fallen also Satelliten aus, geht das alles nicht mehr. Und deswegen spricht man auch von einem Single Point of Failure, weil ein Ausfall dieser Infrastruktur ziemlich weitreiche Konsequenzen hätte. Wir sind also eine kritische Infrastruktur, wenn man so will.
Absolut, genau. Also Satelliten, wie gesagt, von großer Bedeutung für den Alltag von uns allen. Sprechen wir jetzt kurz über die Angriffsvektoren. Also wenn man über Satelliten spricht, denkt man sofort an den Himmel irgendwie. Aber natürlich gibt es auch Teile von Satelliten, die wir auf dem Boden finden. Also was heißt das? Welche Angriffsvektoren gibt es und welche Interdependenzen findet man?
Genau, man hat im Wesentlichen drei Segmente, die man so unterscheidet beim Thema Weltraum. Das ist das Weltraumsegment einerseits, also Satelliten, Raumfähren, Raumstationen, eventuell mal Raumstationen, die auf Mond und Mars vielleicht gebaut werden in den nächsten Jahren. Dann haben wir das Bodensegment dazu. Das ist also die gesamte Kontrollinfrastruktur, ne? Das Houston, wir haben ein Problem, das Kontrollzentrum in Houston wäre des Bodensegmentes und die steuern Weltraumfahrzeuge, synchronisieren Daten, steuern Satellitenkonstellationen über diverse Radioantennen, schicken da Befehle hoch. Dann gibt es natürlich auch die Terminals, also die Endnutzer-Terminals, wo man sozusagen Services abgreifen kann. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an die Ukraine denkt, diese ganzen Starlink-Terminals, die kleinen Satellitenantennen, die man sich auf den Boden stellen kann, das sind so Teile des Bodensegments. Und dann gibt es, wenn man das noch so schematisch fassen will, noch das sogenannte User-Segment, also das sind die Schnittstellen zu Satellitenservices, die Unternehmen anbieten oder die Kunden von Unternehmen nutzen können. Das ist Starlink, Satelliteninternet beispielsweise, das ist sowas wie Satellitenfernsehen, das ist GPS, das ist aber auch sowas wie dass ich mir Satellitenbilder runterladen kann für Remote Sensing, also hochauflösende Aufnahmen der Erde beim Umweltmonitoring für die Landwirtschaft etc. pp. Und wir haben das ganze Servicegebiet, wenn man so will, Notfall- und Krisenreaktionsservices, also Notfallskommunikation, Seenotrettung, ja, weil auf dem Ozean habe ich keine Mobilfunkmasken in der Regel. Und das sind also auch solche Services, die im User-Segment sind. Und wenn man sich jetzt die Angriffsvektoren umschaut, also wie wird das Weltraumsegment oder wie werden Weltrauminfrastrukturen angegriffen, dann geht das in der Regel über das Bodensegment. Also ich muss zunächst erstmal das Bodensegment kompromittieren und wenn ich darüber Kontrolle habe, kann ich zum Beispiel darüber Satelliten steuern, angreifen, übernehmen. Oder ich versuche die Zugangsterminals zu hacken und damit gefälschte Befehle in Satellitenantennen und Terminals einzugeben. Es gibt die Möglichkeit, falsche Signale zu senden, also Spoofing zu machen. Und es gibt natürlich auch das Thema Jamming, also elektromagnetische Interferenz und Störung, was jetzt nicht Cyberoperation per se ist, aber was man vielleicht auch noch mitnennen sollte.
Mhm. Werfen wir einen Blick näher auf diese Angreifer. Wie haben sich dort die Trends entwickelt? Also sind die Absichten eher politischer oder krimineller Natur? Und welche Segmente können wir als das meisten Gefährdete betrachten?
Ja, also Cyberoperationen gegen Weltrauminfrastrukturen sind jetzt noch nicht so super häufig. Also verglichen mit anderen Feldern, Cyberkriminalität mit Ransomware zum Beispiel, ist das ein relativ kleines Feld. Also ich kenne jetzt auch persönlich nur so eine Handvoll Vorfälle, die vielleicht interessant sind. Es gab eine Meldung aus dem US-Verteidigungsministerium im Jahr 2020, die gesagt haben, okay, wir vermerken mehr Cyberangriffe gegen weltraumgestützte Anlagen inklusive Satelliten. Dann gab es einen Bericht 2018 über eine Hackergruppe, die der chinesischen Regierung zugeschrieben wird, die versucht hat, ein Unternehmen anzugreifen, das für die US-Marine arbeitet. Und die haben sich Daten verschafft für ein Raketensystem. Dann gab es 2017 einen Vorfall, der Nordkorea zugeschrieben wird. Nicht offiziell, aber zumindest die Indizien sprechen dafür, indem die südkoreanische Raumfahrtbehörde gehackt wurde. Es gab auch eine russische Gruppe, die einen Cyberangriff aufs US-Satellitenkommunikationsnetz verursacht hat im Jahr 2014. Also es gibt so ein paar Vorfälle. Also wenn man sich jetzt so diese Fälle anschaut, dann sind das in erster Linie Staaten, die sich für das Thema Cyberoperationen gegen Weltrauminfrastruktur interessieren. Da sind Szenarien denkbar wie die Disruption, also die Störung von Satelliteninfrastruktur, etwa für militärische Zwecke wie der Viasat-Fall. Aber natürlich auch zu Spionage. Ne? Wir haben auch ein paar Fälle zu Datenlecks. Im Jahr 2020 gab es bei SpaceX eine Datenpanne und den Diebstahl von sensiblen Informationen. Die NASA war auch schon das Ziel und da wurden Daten im Zusammenhang mit der Mars-Mission gestohlen. Auch Satellitenhersteller sind schon betroffen gewesen. Also da gibt es auch einige Fälle, die auf Spionage hindeuten. Also auch Technologietransfer zum Beispiel nach China. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema für Kriminelle in Zukunft vielleicht interessanter wird, wenn wir über Ransomware-Gruppen nachdenken, die sogenanntes Big Game Hunting machen, also sich Akteure raussuchen, die sehr zahlungswillig sind. Dann wäre theoretisch auch denkbar, dass eventuell mal sowas wie die NASA davon betroffen wird. Aber was dagegen sprechen würde, ist die Idee, dass da natürlich sofort eine staatliche Gegenreaktion im Sinne von FBI-Ermittlungen und so weiter folgen würden. Insofern sind die Gruppen vielleicht ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, die NASA oder so zu hacken.
Und die Bedrohung durch diese Cyberangriffe stellen ja auch nur eine von mehreren Herausforderungen für den Bereich Weltraumsicherheit dar. Mir fällt als erstes natürliches Beispiel, weil man das so häufig hört, die Bedrohung durch Weltraumschrott ein. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, sondern eher über zum Beispiel den Life Circle von Satelliten oder auch Software in Satelliten. Denn früher gab es nur wenige Satelliten, die eine eigene Software hatten. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das jetzt in Vorbereitung auf diese Folge heraus verstanden. Ich vermute mal, das hatte Kostengründe. Heutzutage gibt es jedoch Tausende, die in der Erdumlaufbahn fliegen, die mehr oder weniger Standardprogramme nutzen. Welche Chancen und welche Risiken birgt das?
Ja, der Weltraum ist von dem gleichen Trend betroffen wie so viele andere Sektoren auch. Ja, wir haben überall die Softwareifizierung von Diensten, also Network as a Service und all diese Geschichten, Software as a Service, die es so gibt. Das betrifft auch Satelliten. Früher waren Satelliten tatsächlich nur Hardware und im Wesentlichen Signalverstärker, die Signal empfangen haben und zurückgeschickt haben. Und heute haben wir eben Software-Defined Satellites, also software-definierte Satelliten, die viele Funktionen, also die Software übernimmt Funktionen, die früher die Hardware gemacht hat, also Radiokommunikation mit dem Boden zum Beispiel. Das erlaubt viele neue Möglichkeiten, macht Satelliten flexibler, macht sie vielseitiger, weil man sie dann umprogrammieren kann, ihnen neue Aufgaben geben kann, sie an neue Szenarien anpassen kann. Man kann Satelliten damit vernetzen, also sie im Verbund agieren lassen, also so eine Art Schwarm herstellen, wie die Starlink-Konstellation beispielsweise, die sich untereinander koordinieren, Daten austauschen, Load Balancing machen, also sich gegenseitig Aufgaben abnehmen, aber auch Orbitalsynchronisation, also dass sie sich sie harmonisch fliegen und gemeinsam Manöver ausführen. Und natürlich wird die Infrastruktur auch billiger, wenn ich Software statt Hardware verwende, also bei der Herstellung beispielsweise. So, aber wenn ich jetzt überall Software reinbaue, dann kann die eben auch gehackt werden. Denn Software im Weltraum, also auf dem Boden, beinhaltet natürlich Sicherheitslücken, auch wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, keine zu machen. Und damit ist es natürlich theoretisch denkbar, zum Beispiel die Kontrolle über einen Satelliten zu übernehmen oder die Daten abzufangen. Ja, was zum Beispiel ungünstig bei Spionagesatelliten ist, da will ich das zum Beispiel nicht. Oder theoretisch kann ich sie auch steuern und Kollisionen verursachen. Stichwort Weltraumschrott. Und dass das ein Problem ist, sieht man an diversen Hackerinnen und Hacker-Wettbewerben, die es mittlerweile gibt. Also das Pentagon macht zum Beispiel Hackersat. Aber auch bei großen IT-Sicherheitskonferenzen tauchen immer wieder Vorträge auf, die zeigen, dass Satellitensoftware oder deren Terminals kaputt sind. Ja, zum Beispiel gab es 2019 oder zum Beispiel gab es im letzten Jahr einen Bericht von der Black Hat-Konferenz, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurden Starlink-Terminals gehackt und da wurde eine Hardware-Schwachstelle gefunden. 2019 hat man auf der Black Hat-Konferenz auch eine Schwachstelle in Satellitenkommunikationsprotokollen gefunden, mit denen man Daten abfangen oder verändern konnte. Auch deutsche Forscherinnen haben schon mal auf dem Chaos Communication Congress 2018 einen Bericht vorgestellt, wo sie die Sicherheit von GPS-Satelliten angeschaut haben und auch da Schwachstellen gefunden haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Berichten über kaputte Software in Satelliten und es tauchen immer wieder die gleichen Probleme auch, die wir bei terrestrischer IT haben, also sowas wie hardcoded Zugangsdaten, dass die Login-Daten da fest eingeschrieben sind, schlechte oder keine Verschlüsselung, Nutzung alter Kommunikationsprotokolle, die unsicher geworden sind und so weiter und so fort. Also das ganze Standardrepertoire an IT-Unsicherheit, wenn man so will.
Und das gekoppelt mit der neuralgischen Funktionalität, die an den Satelliten dranhängt, das ist ja ein absolutes Top-Thema, wo man auf jeden Fall mehr ein Augenmerk hinrichten sollte. Neben den Zielscheiben für Hacking-Wettbewerbe, welche Herausforderungen gibt es denn noch im Bereich Satellitensicherheit?
Ja, also der Weltraum hat seine eigene Logik, was IT-Sicherheit und Architektur angeht. Also alles, was ich da hochschieße, bleibt ja in der Regel da. Also außer es stürzt ab, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das heißt, ich kann zum Beispiel irgendwie Hardware-Schwachstellen nicht so ohne weiteres beheben. Kann ja keinen Rückruf machen. Müsste ich erst hochfliegen und das wechseln. Das geht schlecht. Dann ist es da oben ziemlich kalt. Es gibt viel Strahlung und das sind ja Umstände, die Elektronik nicht so gerne mag. Also auch das kann eine Fehlerquelle sein. Das zweite oder ein weiteres Problem ist, dass Satelliten ja sehr lange im Einsatz sind. Also 15 Jahre Lebenszeit ist nicht unüblich. Und über 15 Jahre Sicherheitsrisiken zu antizipieren, ist schon ziemlich schwer. Das iPhone wurde 2007 eingeführt, das sind 16 Jahre. Und was da alles an technologischer Innovation passiert ist, kann man sich schlecht im Vorfeld vorstellen. Also das kann zum Beispiel sowas sein, dass Verschlüsselungsprotokolle im Laufe dieser Zeit obsolet werden oder dass Kommunikationsprotokolle unsicher werden. Und Satelliten also secure by design zu bauen, ist ziemlich schwierig. Jetzt hat man natürlich den Vorteil, dass wenn ich da überall Software reinbaue, also Software-defined Satellites habe, kann ich natürlich patchen, also Sicherheitslücken beheben, das ist sinnvoll. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass Satelliten nur begrenzte Ressourcen haben. Ja, die haben bisweilen eine Batterie und haben nur begrenzt Strom, haben auch bisweilen nur begrenzte Bandbreite und Rechenleistung. Das heißt, ich kann nicht alles darauf machen, was ich auf terrestrischer IT machen kann. Also zum Beispiel neues Verschlüsselungsprotokoll hochziehen, was dann rechenintensiver ist und die Rechenleistung überfordert, ist zum Beispiel dann schlecht möglich. Und dann haben wir natürlich noch mit den Schwärmen das Thema der Interkonnektivität und das bringt dann nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich.
Zum Thema Entwicklung natürlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, gibt es nicht nur Entwicklung im Sinne von technischen Entwicklungen, aber wir sehen auch Entwicklung im Sinne von Akteuren. Und involvierte Parteien waren am Anfang, wir haben schon gesagt, sehr wenige, eher staatliche und jetzt mehr und mehr private Akteure, also kommerzielle Firmen, die sich auch im Raumfahrt so beschäftigen und sich bewegen. Was heißt das dann für die Cybersicherheit? Also diese dynamische Market, zum Beispiel auch mit Virgin Orbit, die aktuell hat auch Insolvenz gemeldet. Welche Bedeutung hat diese Dynamik auf die Cybersicherheit?
Ja, das ist ein interessanter Punkt oder eine interessante Dynamik, weil da viel Bewegung drin ist. Also die Relevanz des Weltraums nimmt zu. Ja, wir haben ja dieses New Space Thema, ich will nicht sagen New Space Race vielleicht. Und das ist also ein boomender Sektor in der Wirtschaft. Ganz viele neue Akteure wie Startups und kleine Unternehmen, die da in den Markt drängen. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic und so weiter. Dann haben wir neben den wirtschaftlichen Akteuren, die da reindrängen, viele Regierungen, die jetzt Weltraumprogramme neu aufgesetzt haben. Also die Anzahl der Staaten, die ein Weltraumprogramm haben, ist enorm gestiegen. Die Anzahl der Weltraumstarts hat zugenommen. Im Jahr 2000 gab es zum Beispiel 66 Orbitalstarts. Mittlerweile sind es um die 114 pro Jahr. Schwankt so ein bisschen, aber es nimmt tendenziell zu. Dann mit dieser gestiegenen Relevanz muss man auch sagen, dass sich das Militär für den Weltraum zunehmend interessiert. Also man könnte von einer Militarisierung des Weltraums sprechen, wenn man das Wort verwenden will. Wir haben jetzt diverse Space Forces. Ja, die US Space Force 2019 unter Trump gestartet, hat so ein bisschen Medienaufmerksamkeit generiert. Gab auch noch die passende Netflix-Serie dazu, die sehr amüsant ist. Mhm. Aber auch China schon länger, 2015, Russland 2015, die haben auch schon Space Forces. Aber auch Frankreich, Indien, Israel, Deutschland. Also da ist eine ganze Menge Bewegung drin. Dann haben wir das Thema Antisatellitenwaffen, die überall jetzt getestet werden, oder was heißt überall, aber die vermehrt getestet werden. Das sind entweder Raketen, die also Weltrauminfrastruktur kinetisch ausschalten. Das hat aber den Nachteil, dass man eben damit Trümmer produziert und Weltraumschrott, und das ist nicht so gut. Und deswegen überlegt man natürlich, wie man Satelliten von Gegnern ausschalten kann, ohne diesen Schrott zu produzieren. Und da sind Cyberoperationen natürlich eine interessante Alternative. Weil wenn ich einen Satelliten übernehmen kann, dann kann ich ihn zum Beispiel in den Orbit stürzen lassen und dann habe ich das Thema Weltraumschrott nicht mehr. Also insofern sind Cyberoperationen eine interessante Alternative zu Antisatellitenwaffen. Und ja, wir haben also einen boomenden Markt mit vielen neuen Akteuren, gleichzeitig eine Militarisierung. Es ist also jetzt die Frage, verändert sich jetzt hier gerade das Machtgefüge hin zu privaten Unternehmen? Das ist eine Vermutung, die man anstellen kann. Gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass die Wirtschaft nicht immer so gut ist, was IT-Sicherheit angeht. Ja, also so neue fancy Startups haben nicht immer gute Sicherheitskulturen, wie zum Beispiel ältere Unternehmen oder die NASA, die da sehr pedantisch ist, ja, was so Sicherheit von Weltrauminfrastrukturen angeht.
Ja, also echte große Herausforderungen, ne, im Sinne von Akteuren, letzte Entwicklungen. Cybersicherheit bleibt leider nicht immer als Punkt 1 von diesen neuen Akteuren, die sich im Weltraum bewegen. Vielleicht ja, werfen wir so einen Blick auf die Zukunft. Was hat sich idealerweise in den nächsten 5 Jahren in diesem Gebiet getan, um die Cybersicherheit im Weltraum zu verbessern?
Also mein Wunsch wäre, dass Weltrauminfrastruktur als kritische Infrastruktur definiert wird. Das ist noch nicht überall der Fall. Ja, einige Länder machen das so, aber andere eben nicht. Es hat kürzlich die US Cyber Solarium Commission, das ist ein Beratungsgremium, wo Wissenschaftlerinnen, Militär, aber auch Menschen aus der Wirtschaft mit drin sitzen, die haben das vor einigen Tagen jetzt nochmal gefordert. Also, dass alle Segmente von Weltrauminfrastruktur, Weltraum und Boden als kritisch zu definieren sind. Das finde ich sehr sinnvoll, weil es gibt da in der Regulierung in Europa und in Deutschland auch natürlich noch Schwachstellen und Blindspots, wenn man so will. Also ist zum Beispiel das Weltraumsegment nicht einheitlich als kritische Infrastruktur definiert, während manche Segmente des Bodensegments, insbesondere militärische beispielsweise, durchaus kritische Infrastruktur sind. Insofern wäre es wichtig, das zu vereinheitlichen und das alles als kritisch zu definieren, weil damit ja bestimmte Pflichten für Hersteller und Unternehmen einhergehen, bestimmte Sicherheitspraktiken zu etablieren, Security by Design, aber auch so Monitoring- und Reporting-Pflichten mit dabei sind. Jetzt hat die NIS-2-Direktive der EU da so ein paar Pflöcke eingeschlagen, die so in die Richtung geht, aber auch da ist ein bisschen viel Spielraum. Und ich würde mir wünschen, dass wir also tatsächlich dahin kommen, dass Weltraumassets sowohl auf dem Boden als auch im Weltraum in 5 Jahren oder so kritische Infrastruktur sind, zum Beispiel durch ein deutsches Weltraumgesetz.
Es gibt also noch viel zu tun und vor allen Dingen gibt es auch viel, was wir begleiten können als Podcast, wenn da sich neue Entwicklungen abzeichnen. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Feld. Matthias, ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weiterreden oder einzelne Punkte noch mehr vertiefen. Für alle, die das machen wollen, das Vertiefen, lege ich auf jeden Fall Ihnen und euch das Papier von dir ans Herz. Es ist absolut lesenswert. Leider müssen wir aufgrund der Zeit des Podcasts, wir machen eigentlich eher nur eine halbe Stunde und nicht drei Stunden, obwohl ich mir das manchmal echt wünschen würde, müssen wir zum Schluss kommen. Aber eine Frage treibt mich wirklich noch um. Außer, dass ich dich dafür feiere, dass du diese Netflix-Serie genannt hast, weil ich habe die auch sehr gerne geguckt. Vor allem die Folge auf dem Mond. Aber die wichtigste Frage, nicht die wichtigste, aber die zum Schluss. Was hat es mit deinem Podcast Percepticon auf sich? Der Name, wo kommt der her?
Ja, das ist auch Legacy. Ne? Wir haben es gerade über die lange Einsatzdauer von Satelliten gesprochen. Ich habe, als ich noch studiert habe, den Blog angefangen, Percepticon. Und das ist ein Wortspiel aus Perception, also Wahrnehmung, und Panoptikon. Panoptikon ist aus der Überwachungsforschung ein Gebäude, ein Gefängnisgebäude, was so designt ist, dass die Gefängniszellen so kreisförmig angeordnet sind und in die Mitte hin offen sind. Und in der Mitte, als Zentrum des Kreises, steht ein Wachturm und da ist das Wachpersonal drin und kann theoretisch in alle Zellen reinschauen. Und Michel Foucault hat dazu ein schickes Buch geschrieben, Überwachen und Strafen, und hat gesagt, durch diese Überwachungsinfrastruktur wird den Insassen sozialer Zwang aufgelegt. Das heißt, sie verhalten sich konform, ohne dass sie überhaupt wissen, dass sie beobachtet werden. Und das ist das Interessante an diesem Panoptikon. Und weil ich damals, wie gesagt, im Studium das so spannend fand, fand ich das ein schickes Wortspiel, zumal ich mich damals auch viel mit Perception, also mit so wahrnehmungsgebundenen sozialwissenschaftlich-konstruktivistischen Themen beschäftigt habe. Und dann fand ich das ein cooles Wortspiel und dann ist es so geblieben und seitdem heißt der Podcast auch so.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals für das interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Gerne. Danke, danke.
Matthias, aber du bist noch nicht ganz entlassen, denn zum Schluss, das wissen treue Hörerinnen und Hörer, die Neuen, die werden es jetzt kennenlernen. Zum Schluss haben wir immer einen kleinen Ausblick, nämlich unseren Cybersnacks-Radar. Und zwar am Ende jeder Folge stellen wir Themen, Papiere und Termine vor, die in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten für uns cybersicherheitsrelevant sind. Und unser Gast darf immer anfangen, deswegen Matthias, was hast du auf dem Radar?
Ja, Termine habe ich nicht momentan, aber ich verfolge momentan sehr mit großem Interesse das ganze Thema Chatbots und ChatGPT und auch die IT-Sicherheitsimplikationen dessen. Aber was vielleicht als Termin doch interessant ist, ab im Mai kommt die nächste Podcast-Folge bei mir raus. Das nur so als shameless Self-Promotion.
Perfekt. Simona, was hast du auf dem Radar?
So, das Thema Cybersicherheit für Weltrauminfrastrukturen natürlich beschäftigt das BSI auch sehr viel. Und auf meinem Radar habe ich eine Leseempfehlung, das IT-Grundschütze für Weltrauminfrastrukturen. Im Papier findet man technische und organisatorische Maßnahmen zur Absicherung der Satelliten. Und deswegen würde ich gerne das Dokument empfehlen. Und natürlich, der Link finden Sie auf unsere Shownotes. Und was hast du, Agnieszka, auf deinem Radar?
Simona, ich, obwohl ich mich mit Matthias nicht abgesprochen habe, habe auch einen Podcast auf dem Radar, und zwar unseren eigenen. Mhm. Nämlich in der nächsten Cybersnacks-Folge können Sie Tobi und Salsabil kennenlernen. Und ich habe Sie jetzt zum Schluss mit eingeladen, damit Sie uns einen Ausblick auf Ihre Folge geben. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns, dabei zu sein. Ich bin Tobias aus dem Stab 1 Strategische Kommunikation und Presse im BSI, bin seit gut 3 Jahren im BSI und freue mich jetzt auch hier im Podcast-Team von Cybersnacks zu sein.
Und mein Name ist Saltabir, ich bin erst seit Januar im BSI und somit das jüngste Mitglied im Podcast-Team Cybersnacks. Ich bin von Hause aus Psychologin und deswegen interessiere ich mich vor allem auch für die psychologischen Aspekte von IT-Sicherheit. Und passend dazu betrachten wir in der nächsten Folge IT-Sicherheit durch die Augen eines Hackers. Wir haben zu Gast Karen Au von Splunk, die uns erzählen wird, welche Strategien Hacker verfolgen und wie wir das Wissen über die Strategien von Hackern nutzen können, um Unternehmen und IT-Systeme resilienter aufzubauen.
Also ein sehr spannendes Thema. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr und Euer Feedback unter podcast@cyber-allianz.de und auf Twitter unter @cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleibt Ihr cybersicher.